Ja, unsere sechswöchige Predigtreihe neigt sich dem Ende zu. Und wer weiß jetzt, also nicht was wir die letzten Male, sondern wie ist denn das Thema heute? Genau, bestimmt leben. Bestimmt leben. Das heißt, unsere B-Reihe geht zwar, eigentlich geht sie nicht zu Ende, weil Ramona und ich haben schon gesagt, wir müssen jetzt bei manchen Dingen Unterpunkte noch aufarbeiten und da werden wir auf bevollmächtigt in den nächsten Wochen dann nochmal zurückgreifen. Aber heute geht's um bestimmt leben. Bestimmt oder man könnte vielleicht auch eher sagen, berufen leben. Irgendwann kommt jeder Mensch an den Punkt, wo er zu sich, zu anderen, zu seinen Eltern oder zu Gott ruft und sagt, wozu um alles in der Welt lebe ich? Ich weiß nicht, ob jeder das von euch schon an den Punkt gekommen ist, aber früher oder später kommt ihr dahin. Und ich möchte uns in einen Bibeltext mit hineinnehmen, in eine Geschichte im 1. Mose 15, die Verse 24 bis 34. Wir setzen ziemlich weit vorne an, und zwar geht's um Rebekka, die Frau von Isaak, die in froher Erwartung war, in guter Hoffnung. Und da heißt es nämlich 1. Mose 15, Verse 24, ab Vers 24. Und als die Zeit da war, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, deshalb nannten sie ihn Esau. Dann kam sein Bruder zur Welt, er hielt mit der Hand die Ferse von Esau umklammert, deshalb nannten sie ihn Jakob. Isaak war bei ihrer Geburt 60 Jahre alt. Die Jungen wuchsen heran, Esau wurde ein Jäger, der gerne über die Felder streifte, Jakob hingegen blieb lieber in den Zelten. Isaak liebte, also der Vater von beiden, liebte Esau besonders, weil er gerne gebratenes Wild aß. Rebekka bevorzugte Jakob. Eines Tages kochte Jakob einen Eintopf. Dann kam Esau erschöpft von der Jagd zurück und er sagte zu Jakob, ich bin hungrig, gib mir etwas von deinem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt Esau den Beinamen Edom, in Klammer rot. Jakob entgegnete, gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Und Esau sagt, ich muss ja sowieso einmal sterben. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Jakob beharrte, gut, dann schwöre es mir zuerst. Dann schwor Esau es ihm und verkaufte so all seine Rechte als Erstgeborener an seinen jüngeren Bruder. Dann gab Jakob Esau das Brot und den Linseneintopf. Esau aß und trank, dann stand er auf und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Soweit der Bibeltext. Als die Zeit voll war, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Den Erstgeborenen nannten sie Esau, heißt wohl sowas wie der Rote oder Rötlich. Und sein Bruder, der ihn an der Ferse festhielt, der wirklich so quasi knapp hintendran Zweitgeborener ist. Und Jakob heißt so viel wie Fersenhalter, was wohl auch im übertragenen Sinne Betrüger bedeutet. Schon die Jungen wuchsen heran und eigentlich war von vornherein klar, wer was für eine Berufung hat. Es war von vornherein festgelegt, wer welche Berufung hat. Nämlich der Erstgeborene bekommt alles und der Zweitgeborene kann gucken, wo er bleibt. Und wenn er sich entsprechend gut unloyal verhält, könnte er als wie ein Art Knecht oder Verwalter im Erbe seines Bruders. Danke. Habe ich 15 gesagt? Also Vers 25. Ah, danke. Danke. Guckt, ich habe mir das nur übertragen auf mein Pad. Wie gut. Ihr habt jetzt gemerkt, nachdem ihr den ganzen Text in 15 gelesen habt, irgendwas fällt, stimmt nicht. Also Kapitel 25. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Okay. Also, es war eigentlich von vornherein klar geregelt, wer welche Rolle zu spielen hat und worauf er sich einzulassen hat. Und bei dem ganzen Esau als Erstgeborener, über ihn wird geschrieben, er war ein Jäger. Er sah wahrscheinlich echt wie ein Bär aus, war wild, ungezähmt. Ein Jäger, der über das Feld streift, und Jakob hingegen bleibt lieber bei den Zelten, heißt es da so. Ich weiß nicht, ob er eher ein Schisser war, der die Gefahr nicht so liebte. Wundern wir uns nicht manchmal, das ist nur ein kleiner Nebengedanke, warum Kinder von denselben Eltern sich so unterschiedlich entwickeln? Kennt ihr das? Also ich staune darüber. Haben doch dieselben Eltern, dieselben Gene, und trotzdem sind sie so unterschiedlich. Auch damals war das so, dass also, falls es bei dir oder du das schon mal beobachtet hast, gibt's immer wieder. Eben der eine so, der Ungezähmte, einer, der den Kampf sucht, risikobereit ist, und der andere vielleicht mehr so ein Verwalter, ein Organisator. Von ihrem Vater wird geschrieben, dass er Esau besonders liebte, weil er einfach gern wild aß. Und das konnte ihm Esau ja regelmäßig beschaffen. Das war ja quasi eine sogenannte Win-Win-Situation. Der sagte sich, das Ganze mit Verwalten von diesem Riesen, von der Sippschaft, mit all den Tausenden von Schafen, von Helfern, von Mitarbeitern, das interessiert mich nicht so. Ich bin auf dem Feld und Isaac war dadurch eigentlich geblendet. Er hätte ihn wahrscheinlich ganz anders auf seine Berufung als Erstgeborener vorbereiten müssen, aber hat ihm den Rücken freigehalten, weil er davon Nutznieße war. Sein Bauch füllte sich damit ganz gut, mit Wild. Ich war letztes Jahr mit Verwandtschaft von mir, die eine Landwirtschaft im Allgäu haben, waren wir beim Essen. Mein Vater ist ja 80 geworden gewesen. Und da war ich höchst erstaunt, dass beim Bestellen im Restaurant, die haben alle Rehbraten oder Hirsch gegessen. Obwohl sie doch quasi, also eigentlich das, dass sie ja Viehzucht haben, Kühe und Schweine und alles, das kennen die zu Genüge. Der Isaac, der hätte so viel Ziegen und Schafe essen können, wie er wollte. Aber das hat ihn nicht so gereizt, wie das Wild, das ihm Esau beschaffen konnte. Wir lesen also heraus, dass er Bestätigung von seinem Vater, zumindest aber einfach ein Wohlwollen, da erlebt hat. Während Rebekka mehr so diesen häuslichen Typ bevorzugte, der viel Zeit damit verbrachte zu sehen, wie so ein Familienunternehmen geführt wird. Und offensichtlich hat Jakob auch beigebracht bekommen, wie man leckeres Essen macht, auch ohne Wild, sondern mit rote Linsen, wie die ja auch echt lecker schmecken und sehr eiweißhaltig sind. Wenn ich wählen könnte, ich wüsste auch, was ich eher bevorzuge. Man kann also auch sagen, Esau war jemand, der es liebte, seine Freiheit so auszuleben und zu tun, wonach er Lust hatte. Und er bekam Anerkennung für etwas, was seiner Berufung nicht wirklich weiterhalf. Das ist auch manchmal so, wir lechzen als Menschen nach der Berufung oder nach der Bestätigung für Dinge, die völlig nutzlos sind fürs Leben. Also, wo wir uns staunen, natürlich von David wissen wir, es hat ihm gut getan, dass er die Herde gehütet hat und er konnte sagen, ich habe dem Löwen den Schädel zertrümmert, den Bären in die Flucht geschlagen, der die Herde angreifen wollte. Aber er war in dem Kontext der Berufung, die eigentlich für ihn galt. Es war für Esau zu keinem Zeitpunkt wichtig, dass er Jäger werden sollte. Aber dazu hatte er, wie man heute sagen würde, Bock gehabt. Und eben der andere, nämlich Jakob, nahm eine Laufbahn ein, die ihm Überleben in einer wachsenden Zivilisation sicherte. Und da Jakob nicht der Erstgeborene war, kann er nur hoffen, irgendwo, wenn nicht bei seinem Bruder, wenigstens woanders als Verwalter zu arbeiten. Sich zu beweisen, indem, dass er weiß, in der Landwirtschaft, im Organisieren von Menschen, Dienstpläne schreiben und so weiter. Das wusste, ohne das werde ich keine Zukunft haben. Und dann hören wir, wie eines Tages Jakob wohl einen Eintopf kochte. Ich hätte jetzt gesagt, also mit einem Linseneintopf kriegst du eigentlich nicht unbedingt einen so einen Jäger auf deine Fährte oder das. Aber es geschah. Zwei junge Kerle unter sich, die sich so unterschiedlich entwickelten. Aber, und jetzt kommt's doch, eigentlich ist das doch auch nur ein Kinderkram gewesen, oder? Esau sagt zu Jakob, ich bin hungrig, gib mir doch was von dem roten Eintopf, den du gekocht hast. Und Jakob entgegnete, gut, aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Wahrscheinlich hat das Esau gar nicht ernst genommen. Also das war ja so unter Brüder irgendwo, wer weiß, vielleicht waren die 12, 13, 14, 15, 16 in einem Alter, wo man doch auch Sachen sagt. Wo ich da auch schon mal gehört habe, wie jemand sagte, du, meine Frau kannst du ruhig haben, also solange leichtfertig Dinge einfach mal ausgesprochen, ohne zu realisieren, was für eine Konsequenz dahinter sein könnte. Und die zwei jungen Kerle unter sich, die sich ziemlich unterschiedlich entwickelten, eigentlich ja noch Kinder, und dann denkt man sich, was reitet denn Jakob, so eine Forderung zu stellen? Das steht doch in wirklich keinem Verhältnis. Das kann man doch eigentlich gar nicht ernst nehmen. Wie oft nehmen wir Dinge nicht ernst, sagen Sachen, die wir irgendwie gar nicht halten können und wollen, oder bringen mit Aussagen zum Ausdruck, wie wenig wir davon halten. Und solche Aussagen muss man doch nicht ernst nehmen, ist doch Spaß, sind doch nur Kinder. Und jetzt müssen wir uns aber echt wundern, wie Esau da reagierte. Ich muss ja sowieso einmal sterben, sagt Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? König Salomo, der weiseste Mensch auf Erden. Es gab vorher keinen weiseren Menschen, danach keiner. All die Philosophen, keiner hat die Weisheit so wie Salomo. Der sagte, irgendwann kam der zur Erkenntnis, alles ist sinnlos. Wofür das Ganze? Es bringt doch eh nichts, hatte Esau einige 2000 Jahre ungefähr vorher schon realisiert. Ich muss ja eh sterben, ob ich jetzt so oder so sterbe. Der wusste auch, als Jäger kannst du jederzeit ums Leben kommen. Einfach mal ein Tier nicht richtig getroffen und dann ist es wie wild und fehlt. Ich habe mich am Freitag mit einem Mann unterhalten. Er hat ein Motorrad, ich habe eins. Wir haben so über Motorräder und so weiter gesprochen. Er hat mir ein bisschen was geholfen. Und dann kam raus, naja, es ist jetzt halt doch schon 7 Jahre her, als an Muttertag mein 18-jähriger Sohn nicht mehr heimkam, weil er mit dem Motorrad ums Leben kam. Und auf einmal, und weißt du, ich rede gar nicht so oft drüber, Und wenn ich merke, was da jetzt alles hochkommt, mit welcher Gefahr man da lebt. Esau sagte sich, ich muss irgendwann mal sterben. Oder wie habe ich schon mal leichtfertig gehört, es kommt, wie es kommt. Kann man eh nichts dran machen. Es kommt, wie es kommt. Und Jakob war echt listig, ein Betrüger. Er hat die Unterzuckerung seines Bruders ausgenutzt. Ich will jetzt was essen. Er hat das ausgenutzt und hat gesagt, okay, dann schwör mir das. Schwör mir das doch mal. Wisst ihr, es gibt immer wieder so Filme und irgendwelche Sachen, wo Leute leichtfertig, ich glaube, kannst sogar bei eBay deine Seele verkaufen. Also Möglichkeiten gibt's. Da sind Leute, die haben das in eine Auktion gestellt. Passiert doch eigentlich nichts. Ist ja eigentlich nichts. Wer will sich darauf berufen? Und doch merken wir, hier betreten wir einen Bereich im Unsichtbaren, von dem wir noch gar nicht wissen, was uns eigentlich da erwartet. Also ich würde euch nicht empfehlen, sich auf irgend sowas einlassen. Selbst wenn mir jemand 5.000 Euro oder 10.000 Euro bietet, dem sowas formal zu übertragen. Und so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Der hat sein Erstgeburtsrecht, was jetzt ja im direkten juristischen kein deutsches Gericht würde das anerkennen. Schon gar nicht. Lasse sagte mal zu mir, wir leben in einem Land, das war vor 7 Jahren, hast du mir das gesagt, wir leben in einem Land, wo das gesprochene Wort nichts gilt, sondern nur noch das geschriebene Wort. Und trotzdem merken wir, da betreten wir einen Bereich, der im Unsichtbaren Auswirkung hat. Und der Jakob beharrt darauf und sagt, dann schwör mir das. Und Esau schwor ihm, verkaufte Aas und hat das wahrscheinlich danach vergessen. Der war dann nicht, das war ja nur Kinderkram. Wie gesagt, ich muss ja eh sterben, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Wenn ihr die Kapitel, die später lest, wie schmerzvoll der Esau merkt, wie er von seiner Mutter und von Jakob auch dann wirklich betrogen wurde, wie die das so hingekriegt haben, dass Isaac dem Jakob den Erstgeburtssegen ausgesprochen hat, kurz bevor er auf dem Totenbett aus dem Leben verschied. Und wie schmerzvoll es war, und die Edomiter, später werden wir lesen, dass sie als Feinde gegen Israel einfach immer wieder ein Dorn im Auge waren. Und dann zu merken, diese leichtfertige Kinderkram war später ein Verhängnis fürs ganze Leben, für die ganze spätere biblische Geschichte dieses Volkes, das von Esau abstammt. Wir treffen auf einen Mann, auf Esau, der nicht begriffen hat, was auf dem Spiel stand. Esau war seine Freiheit, sein persönliches Erleben, die Stillung seiner momentanen Bedürfnisse wichtiger als die eigentliche Berufung. Jakob heißt Fersenhalter, Betrüger. Und offensichtlich nahm Esau seinen Bruder nicht ernst. Auf jeden Fall unterschätzte er sein eigenes Handeln. Vor einigen Jahren habe ich mal den Film The King's Speech angeguckt. Kennen sicher viele von euch. Ist echt ein sehr unterhaltsamer, sehr sehenswerter Film, obwohl es da eine Passage gibt, wo ziemlich viele blöde Wörter kommen. Da muss man sich die Ohren zuhalten. Und es geht um den Vater von Königin Elisabeth von England, der durch das Abdanken seines Bruders Edwards des Achten als König nachrückte. Edward der Achte, dem war seine Freiheit, sein Freidenkertum, lieber auch seine Affären mit den unterschiedlichsten verheirateten Frauen, so wird's beschrieben, lieber als sich in das Korsett des Königshauses einpressen zu lassen. Und das bedeutete, als er abdankte, dieser Edward, er war nicht gekrönt, aber 8 Monate lang schon eigentlich der Monarch, hat einmal auch das Parlament zusammengerufen oder eröffnet und hat dann bei dem Ganzen gesagt, wisst ihr was, ich verzichte auf den Thron, das ist es mir nicht wert. Ich will lieber mein Leben im Freidenkertum leben und dankte ab und sein stotternder kleiner Bruder, nächstälterer Bruder, hat sich denn in der Herausforderung gesehen, diesen Job übernehmen zu müssen, der keinen Satz gerade herausbringt. Und über diese Story handelt der Film. Was aber vielleicht dem Edward nicht wirklich bewusst war, was das für ihn als Konsequenz bedeutet, das war, er verlor ja erstmal alle seine Titel. Es gab nur einen Titel, den er behielt. Und er musste im Exil leben. Er durfte nicht in England leben. Er hatte, gut, das hört sich wieder verlockend an, er hatte in der Schweiz, in Amerika, in Österreich und so, Frankreich, verschiedene Bleiben, wo er so herumzappte. Aber ich kann mich erinnern, als vor einigen Jahren der legendärste Goldräuber aus England, der in Brasilien im Exil lebte, am Ende seines Lebens gesagt hat, ist mir egal, ob ich verhaftet werde, aber ich möchte auf englischem Boden begraben werden. Und wenn sie mich in den Knast legen, weil er gemerkt hat, mir wird doch was entrissen, was doch zu mir gehört. Und dem Edward war wahrscheinlich nicht bewusst, was für eine Konsequenz das bedeutet, nicht König zu sein als Erstgeborener. 1889 nahm sich der Sohn von unserer geliebten Sissi, die wir jedes Jahr an Weihnachten anschauen, alle drei Filme hoch und runter, Kaiserin von Österreich, nahm sich ihr Sohn Rudolf Franz Karl Josef mit 31 Jahren das Leben. Ihm war der Druck und der Drill als Kronprinz ausgebildet zu werden zu viel. Er wählte lieber den Freitod als einem Reglement zu folgen, das ihm widerstrebte. Muss denken, der wurde als kleinste Junge, war das dritte Kind, aber der erste Thronfolger, männliche, der wurde der blöden Schwiegermutter, die kennen wir alle aus dem Film, die ist echt immer blöd gewesen. Und die hat die Erziehung übernommen und hat den von frühester Kindheit auf in militärische Ausbildung hineingesteckt. Und irgendwann mit 31 hat er gesagt, wisst ihr was, da ist es doch besser zu sterben, als hier als Thronfolger zu leben. Da ist es doch besser zu sterben. Was sagte Esau? Ich muss hier irgendwann mal sterben. Also, das kann ich wohl machen. Bestimmt leben. In unserer heutigen Zeit leben viele Menschen ziemlich unbestimmt, würde ich sagen. Wir empfinden es einerseits als Freiheit, weitestgehend alles selber bestimmen zu können. Was wir für einen Beruf erlernen, wen wir heiraten, wo und wie wir leben. Die einzige kleine Einschränkung ist, dass wir nicht jede heiraten können oder jeden, weil die meistens oder schon vergeben sind. So, da gibt's eine Einschränkung. Die andere ist, dass mir manchmal das nötige Kleingeld fehlt, um egal wie zu leben. Aber abgesehen davon empfinden wir das ja als einen Riesenvorteil, dass es hier dass wir als Menschen das frei wählen können. Und ich kenne viele Landwirte, die mit dem Eintreten ihres Rentenalters ihre Betriebe aufgeben müssen. Einerseits, weil sie nicht wirklich wirtschaftlich sind, nicht produktiv in der heutigen Zeit. Aber andererseits, weil sich die Kinder sagen, ich bin ja nicht blöd und tu mir die Arbeit an. Ich weiß von meiner Verwandtschaft, für die klingen, also ein freier Tag ist mindestens mit 5 Stunden Arbeit belegt, weil die auch am Sonntagmorgen erstmal von 5 bis 8 im Stall sind und am Abend von 5 bis 8 im Stall sind. Und dass das viele nicht mehr ergreifen wollen, ist auch klar. Klar erlebe ich das auch als Freiheit, dass wir da nicht mehr dieses Verordnen bekommen von den Eltern, uns da auf was einzulassen. Und es gibt auch genügend Sachen, wo Menschen darunter zerbrechen, dass sie eben wie auch diese zwei Thronfolger nicht den Erwartungen ihrer Eltern gerecht werden können bzw. wollen. Es gibt so viele, die ziemlich unbestimmt leben, wenn nicht sogar, und hier gipfelt es weiter, planlos. Und durch vielleicht auch eine mangelnde Begleitung, Wertschätzung, Perspektiven aufzeigen, keine Perspektive im Leben haben. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich muss ja sowieso einmal sterben, was nützt mir da das oder jenes hier auf der Erde? Und wie ist es bei uns? Haben wir von Gott her eine Bestimmung, wozu Gott uns denn eigentlich geschaffen hat? Ist alles beliebig oder hat unser Handeln Konsequenz? Das Thema ist bestimmt Leben. Und ich kann euch sagen, von Jesus wurde immer wieder nachgesagt, dass wo er auftrat, war Autorität da. Warum? Weil er sich seiner Bestimmung klar war. Er war sich von Kind auf klar seiner Bestimmung. Und das hat sich einerseits in der Zeit ausgewirkt, als er junger Kerl war. Als 12-Jähriger war er einmal nicht mit heimgereist, war im Tempel, war ein ziemliches Aufruhr. Maria und Josef haben es nicht gleich gemerkt, dass sie das ihn gar nicht mit dabei haben in der Sippe wieder heim nach Nazareth. Und dann heißt es weiter, von da an folgte er, wuchs heran und gehorchte seinen Eltern in allen Dingen. Das heißt, er war um die Bestimmung so klar bewusst, wofür er lebt, dass es ihm leichtes war, seinen irdischen, fehlerhaften Eltern gehorsam zu sein. Und ich glaube, Maria und Josef haben mindestens so viele Fehler in der Erziehung gemacht wie Daniel und ich. Und trotzdem war so, dass als er seinen Dienst öffentlich begann, die Leute immer erstaunt waren von seiner Präsenz und von seiner Bestimmung. Wir lesen von einmal, wo sie ihn bis an den Abgrund nehmen wollten und runterstürzen, weil er Gotteslästerliches gesagt hat oder jemand geheilt hat. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Es heißt da, er ging aus ihrer Mitte fort. Also, die waren nicht in der Lage, ihn mit ihm zu machen, was sie wollten, sondern nur, was er wollte. Und dann, hör mal, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ich glaube, und so möchte ich es mal runter reduzieren, es gibt drei Arten von Bestimmungen, die wir haben, die du und ich haben, die jeden von uns gilt. Zuallererst sind wir berufen, zu was? Gottes Kinder zu sein, seine Kinder zu sein. In 1. Johannes 3, Vers 1, 2, 3, 4, 5 lesen wir, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1, seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht, deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achte darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Wer sündigt, missachtet Gottes Gesetz. Denn Sünde bedeutet immer, immer Auflehnung gegen Gottes Gesetz. Und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Denn er ist ohne Sünden. Gott hat dich und mich berufen, sein Kind zu sein. Das ist ein Titel, ein Ehrenstand, das ist eine Würde. Da kommt das, was der Thronfolger von England, von Österreich oder wer auch immer für sich hat, nicht dran an diese Würde, die uns zusteht, Gottes Kinder genannt zu werden. Und das Interessante ist hier, dass wenn wir diese Bestimmung, diese Berufung haben, seine Kinder zu sein, dann bedeutet das, dass wir nicht leben wie nach eigener Lust und Laune, ob ich dazu gerade Bock habe, ob es relevant ist oder nicht, sondern es heißt hier, dann haltet Acht darauf, dass ihr rein bleibt, so wie Christus rein ist. Aufgrund unserer Bestimmung, Gottes Kinder zu sein, soll unser Gebet, unser Anliegen sein, zu sagen, Herr, was ist es, was mich schmutzig machen würde? Mich betrüben würde? Dass ich wie so eine trübe Funzel werde, anstatt wie ein klares Licht, das für dich scheint? Das ist das Erste, berufen, Kinder Gottes zu sein, unser Leben auf reinzuhalten und in Aufrichtigkeit des Gesetzes Gottes, damit wir rein sind. Als Zweites sind wir berufen, gute Werke zu tun, und zwar solche, die er zuvor bereitet hat. Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung, Epheser Kapitel 2, Vers 10, wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Gott hat uns mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet. Dich und mich, wir sind mit Fähigkeiten ausgestattet, mit Begabungen, damit wir gute Werke tun, die er schon zuvor vorbereitet hat. Wisst ihr, das ist so entspannend, dass wir nichts Neues aus uns heraus machen oder ergreifen oder uns dazu bemühen müssen, sondern in der Aufrichtigkeit, im Gebet, im Dialog zu sein, Herr, was hast denn du vorbereitet? Was hast du an gute Werke vorbereitet? Und was soll das Ergebnis von den guten Werken sein? Nämlich, Ergebnis sollte sein Freude, Hoffnung, Versorgung, Perspektive für dich und andere Menschen. Nicht zum Schaden von anderen Menschen. Segen für uns und andere, so würde ich es mal nochmal grob unterstreichen. Berufen, gute Werke zu tun, die er zuvor bereitet hat, bedeutet Segen für uns und andere. Wir müssen umdrehen. Segen für andere und dann auch automatisch für uns. Und dann unsere dritte Berufung. Wir haben eine himmlische Berufung. Und in Philipper 3, Vers 13, zweiter Teil und Vers 14 heißt es, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Was sind es nicht für drei wundervolle Bestimmungen? Das eine ist, Kind Gottes zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass wir den Menschen das Evangelium predigen, dass sie sich bekehren. Wie es in Johannes heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, sondern dass wir in dieser Reinheit bleiben. Das zweite ist berufen, gute Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Du lebst nicht nur zum Selbstzweck. Wenn sich dein Horizont nur um dich selber dreht, dann bist du wie ein Kreisel. Für die Leute nicht wirklich greifbar, nicht wirklich anfassbar. Und nicht authentisch, an einem Kreisel. Ich freue mich schon auch mal, so einen Kreisel zu schnippen. Aber wisst ihr, was noch viel mehr Spaß macht? Den Kreisel mit dem Finger immer wieder mal so zum Stoppen und wie er sich dann überschlägt. Hey, wenn du dich nur um dich selber drehst, es gibt immer irgendeiner, der dich stoppt, der dich bremst und dann überwirft's und überschlägt's dich im Leben. Wir sind berufen, gute Werke zum Segen für andere zu tun, nicht aus dem Selbstzweck heraus. Und das Dritte ist, hey, bei all dem Schaffen, bei all der Anstrengung, bei all dem, sich hier auf der Erde was zu, wie habe ich schon von so vielen gehört, ich möchte irgendwas im Leben erreicht haben und meinten damit ein dickes konnte oder dass sie zumindest auf jedem Fleck der Landkarte sagen können, da war ich auch schon mal. Meine Schwägerin, die Lissy, kommt aus Ghana. Wenn meine Mutter über Reisen redet, dann lacht die Lissy immer und sagt, Mama sagt jetzt gleich, da war ich auch schon mal. Wenn das das Ziel ist, dann ist es zu wenig, was wir nur hier auf der Erde an Boden betreten können. Wenn nicht das Ziel und die Freude und die Perspektive die ist, es geht doch mal im Himmel weiter. Freitag hatte ich einen Mann gesprochen, den habe ich auf dem Ranger-Gelände aufgelesen und gesagt, also jetzt habe ich einen Ranger, er darf seine Liegematte jetzt einpacken und woanders hin. Und haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann sagte er, ja, er ist schon seit 10, 20 Jahren früh verrentet, er kommt mit dem Leben hier nicht zurecht, weil er eigentlich so weil er so perfektionistisch ist, scheitert er an den Menschen und an sich. Aber, und dann erzählt er, ja, ich habe schon 3 oder 4 Selbstmordversuche hinter mir gehabt, alle erfolglos, aber früher oder später, und jetzt sind wir wieder, was Esau sagt, sterben muss ich eh, was soll's, scheinbar echt ein hochbegabter Mensch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, es wäre echt toll, mich mal mit Ihnen zu unterhalten. Jetzt habe ich keine Zeit, weil jetzt kommen gleich eine Horde von Kids. Aber ich bin überzeugt davon, dass es hier nicht zu Ende ist. Ich bin überzeugt davon, dass es weitergeht, das Leben. Und gut weitergeht, wenn wir das wollen. Und ich hoffe, dass ich uns mit diesen 3 Punkten, aber auch mit dem Beispiel von Esau, von dem Thronfolger aus England und von dem Rudolf Lud, wie heißt er? Ihr wisst ja, Sissis erstgeborener Sohn, uns aufzeigen kann, man kann seine Berufung auch wegwerfen. Ich bete aber und ich möchte mit euch beten, dass wir sie ergreifen, die Gott uns berufen hat. Als Kind Gottes, gute Werke in der Freude auf die Ewigkeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier noch eine Zeit des Gottsuchens, vielleicht auch des Gebets anbieten. Und vielleicht hat Rebecca nochmal 1, 2 Songs mit ihrem Team.